ich muss sagen, für mich ist es heute eine echte Freude, wieder mal in Aichach zu sein. Ich war ja jetzt eine längere Zeit nicht hier und ja, bin so glücklich, weil mit dieser Gemeinde verbindet, ist mein Herz verbunden und ich habe hier so viel wundervolle Dinge erlebt und gesehen, wie unser Gott handelt und wie er wirkt. Ich bin die Claudia König. Ja, das ist ein wunderschöner Name, ne? Weil ich bin jetzt eine Königin geworden. Und zwar muss ich das kurz erzählen. Ich bin jetzt 62 Jahre jung und habe vor 1,5 Jahren nochmal geheiratet. Mein Mann hat mich nach 20 Jahren Ehe fallen lassen wie eine warme Kartoffel. Und dann hatte ich einen 8-jährigen Sohn und eine 13-jährige Tochter, die habe ich dann großgezogen, war 16 Jahre allein und ich habe nicht im Internet gesucht. Ich habe, ja, was machen Leute da alles, ja, wie sie ihren Partner suchen. Ich habe das gemacht, was die Bibel sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugetan werden. Und das habe ich gelebt. Und bin dann 2013 in eine Arbeit hineingeführt worden, die Decke des Schweigens, die über unserem Volk immer noch liegt. Ja, Kriegsende, 70 Jahre Kriegsende. Der Krieg ist zwar 70 Jahre vorbei, aber die Auswirkungen des Krieges immer noch zu spüren in unseren Familien, in den zerbrochenen Beziehungen und. Und ich habe mit einem Team in Nürnberg, weil wir dort ein KZ haben in Hersbruck, das ist am Rand von Nürnberg, haben wir einen Marsch des Lebens vorbereitet und sind von Hersbruck nach Dachau in 2,5 Tagen betend gelaufen durch die Dörfer und Orte, wo dieser Todesmarsch gelaufen ist. Ende des Krieges sind die Nazis her und haben dann die Juden, die noch in den KZs waren, auf die Straße getrieben und viele, viele sind draußen auf den Straßen gestorben und wir haben uns gebeugt über das Unrecht. Und ihr müsst euch vorstellen, in diesem kleinen Team, da war auch der Günther, der mich dann geheiratet hat. Und ja, das muss man so sagen, weil das war so gewesen, ich wollte mit einer Freundin, die bei mir im Haus wohnt, und das muss ich schnell erzählen, zur Ermutigung für alle die noch keinen Partner haben, dass sie vertrauen, dass Gott größer ist und dass er dir einen Schatz an deine Seite stellen kann, mit dem du nochmal eine glückliche Zeit erlebst. Diese Christina kam vom Missionsfeld heim und hat bei mir in Fürth angeklopft, ob sie ein paar Wochen bei mir wohnen könnte, bis sie wieder ein Zuhause hat. Ich sag natürlich. Und Christina ist eingezogen und ist 5,5 Jahre bei mir geblieben. Nur so viel dazu. Und die Christina war auch mit dabei bei diesem Marsch des Lebens und sie war in Tübingen unten bei einer Konferenz Jobs Bittner, wo ich nicht mit hin konnte, weil ich ein anderes Seminar im Erzgebirge hatte. Und da geht sie in das Museum in Tübingen und hört den Günther und noch einen anderen Mann fränkisch reden. Und dann geht sie hin zu diesen beiden Franken und sagt, Entschuldigung, ich höre, kommt ihr aus Franken? Und dann haben sie das bestätigt. Und sie hat gesagt, wir wollen nämlich dort auch einen Marsch des Lebens machen. Da könnten wir ja zusammenarbeiten und hat sich die Adressen geben lassen. Und dann habe ich den Günther und seinen Freundin Jochen mit eingeladen dazu. Und so haben wir ein Jahr lang gearbeitet, Monat für Monat. Und dann sagt er eines Tages, er wird mit mir gerne mal spazieren gehen. Sag ich, kann man machen. Sag ich, wir haben in Fürth einen schönen Stadtpark und da könnten wir einfach hingehen. Bin mit ihm in den Stadtpark rein und was macht Günther? Setzt sich mit mir auf eine Bank und teilt mir mit, er hat sich in mich verliebt. Und dann habe ich gelächelt und dann habe ich gesagt, ich mag dich auch. Und so fing unsere Beziehung an. Wir haben dann den Marsch des Lebens im April durchgeführt und im Juli, 31.07., war die Hochzeit. Und jetzt brauche ich mal ein Bild. Ja, da seht ihr mich ja. Ihr seht mich hier. Bin ich ja schon mit dem Herrn König. Und ich muss jetzt was dazu sagen, weil das einfach so gigantisch war. Eine große Freude über meiner Hochzeit war folgendes. Im Rathaus, als die Hochzeit geschlossen war, steht der Bürgermeister auf. Der war mit dazugekommen, weil er mich sehr liebt. Und dann sagt er, Claudia, jetzt muss ich doch mal was sagen. Wenn hier Leute heiraten, dann wissen wir, dass die Zahl der Kinder in Fürth wieder steigt. Ja. Alles hat gelacht. Und dann sagte er, zeuge weiter geistliche Kinder. Ich wollte dir heute sagen, wir haben am Mittwoch im Stadtrat einstimmig beschlossen, ihr bekommt für euren Kindergarten 1 Million. Und so war ich augenblicklich eine Millionärin. Ihr Lieben, ich habe ein Dreivierteljahr wirklich gekämpft gegen Kindergrippe. Mein Herz hat geblutet, ich habe viel geweint, es hat mir viel, viel Druck gemacht. Ich bin Erzieherin von Beruf. Ich kann es nicht verstehen, wie man ein Kind im Alter von 0 bis 3 Jahre von der Mama weggibt, weil ein Kind braucht erst die Bindung und dann kommt die Bildung. Ein Kind braucht den Schutz und die Wärme, die Sicherheit, die Bedeutung seiner Mama und dann geht's weiter. Und was da gerade in unserer Gesellschaft läuft, es ist erschütternd. Wisst ihr, wir werden diese vielen Traumata, die die Kleinen erleben, die kommen erst ein Jahrzehnt später, wenn die sichtbar werden. Vielleicht dann in der Pubertätskrise, wo auch immer, wo diese Kinder dann in psychische Nöte hineinkippen. Also ich habe gegen Kindergrippe gearbeitet und müsst euch vorstellen, ich habe ein Sozialwerk in Fürth und auch die Mannschaft, die mit mir zusammengeleitet sind, alles Männer, machen wir doch eine Grippe, haben sie immer gesagt. Sag ich, nein, dann trete ich aus. Ich werde keine Kindergrippe im Sozialwerk führen. Und dann kommt meine Tochter und hat gesagt, Mama, weißt du, du bist die einzige Mutter in diesem Team. Und das hat mich getröstet. Und dann dachte ich, gut, ich halte durch. Und der zweite Vorsitzende kam dann eines Tages zu mir und sagt, Claudia, ich will dich nicht verlieren. Und ihr werdet es nicht glauben, 4 Monate später kommt der Bürgermeister auf uns zu und sagt, wir bräuchten jetzt doch einen Kindergarten. Sag ich, Kindergarten, gar keine Frage. Machen wir sofort. Und ihr müsst euch vorstellen, der Bau steht jetzt und im September starten wir mit 75 Kindern, einen dreigruppigen Kindergarten. Ist es gut? Ja. Ah ja. Jetzt darf ich das schnell durchlaufen lassen. Ach ne, ich muss es noch anmachen. Die Technik ist phänomenal. So, da sitzen wir. Ihr müsst euch vorstellen, das war der heißeste Sommertag des Jahres 2015, 38 Grad im Schatten. Und wir sitzen hier in Fürth im Stadtpark. Da gibt's ein Theater außen im Freien und ja, da haben wir richtig fett geschwitzt. Hier werden wir gerade gesegnet und ich habe ja, das wollte ich euch zeigen. Der große Mann neben mir ist mein Pastor, den Harold, den kenne ich 25 Jahre. Der Junge hinter mir mit der Brille ist mein Sohn. Er wird Pastor, unglaublich. Eine Geschichte hat der Kerl hinter sich. Und hinter mir der kleinere Mann ist mein Schwiegersohn. Und dann kennt ihr die Frau hinter dem Günther, ist die Gabi Wendland, meine Freundin aus Hamburg. Die Frau steht auf gegen den Menschenhandel und holt die vielen, vielen Frauen, die sexuell versklavt werden, aus diesen Höhlen und Höllen heraus, kann man wirklich sagen. Und die anderen beiden des Ehepaars Eugster, die sind Pastoren. Und da wurden wir gesegnet und es tut so gut, wenn man den Segen von außen einfach bekommt für den Schritt, den man da auch macht und tut. So, und das ist mein Bürgermeister. Ist er nicht ein schöner Kerl? Ich bin mit meinem Bürgermeister partout, weil er ist für die Soziale. Wir haben ja einen Oberbürgermeister und einen Bürgermeister. Und der Bürgermeister, der ist zuständig für die Schulen, die Kindergärten, alle Einrichtungen, die mit Kindern zu tun haben. Und weil das mein Herzschlag ist, ich habe 1990 in Fürth schon den ersten christlichen Kindergarten gegründet, der immer noch läuft. Und inzwischen haben wir einen Hort und jetzt kriegen wir den Kindergarten noch dazu. Wir haben eine Ferienbetreuung für die Stadt und es ist richtig schön. Und da hat er gemeint, sagt der Claudia, warum heiraten so wenig Leute in unserem schönen Stadtpark? Das war doch heute eine richtig schöne Feier. Das ist meine Tochter mit ihrem Mann und dem Joscha. Er hat mich zur Oma gemacht. Gibt's hier Omas? Oh, ist das nicht was Cooles? Oh, ihr Lieben, also das Oma-Glück, einfach phänomenal und genial. Und das ist mein Gabriel mit seiner Anni. Und mit ihm eine ganz kurze Geschichte. Das mit dem Papa hat sein Herz zerrissen. Er ging sehr, sehr stark, mit 10, 11 Jahren schon in der Pubertät, rebellisch vorwärts. Er fing dann an zu trinken, zu rauchen und spätestens mit 12 hat er schon dann Drogen genommen. 4,5 Jahre Drogen. Ihr könnt euch die Hölle nicht vorstellen, die ich gemacht habe. Und in dem Ganzen hat Gott mir, als ich an einem Tag mal, das war für mich ein einschneidendes Erlebnis, ich hatte immer ein offenes Haus und sie waren im Arbeitszimmer und ich denke, das ist so leise, was machen die da? 5 Jungs. Denke ich, das gibt's nicht, ich gucke jetzt. Und ich mache die Tür auf und guck rein und da schauen sie sich einen Pornofilm an. Und dann habe ich ganz laut geschrien, habe die Türe zugeschlagen und bin ins Wohnzimmer und habe nur geweint und habe gesagt, Herr, das kann ich nicht verstehen. Jetzt habe ich meinen Mann verloren, jetzt soll ich auch noch meinen Sohn hergeben. Das schaffe ich einfach nicht, das ist zu viel. Und ich lieb ihn doch, habe ich gesagt. Und da höre ich eine Stimme in mir, lieb ihn und höre die Kontrolle auf. Und das möchte ich euch Müttern, uns Müttern sagen, wie schnell man dabei ist zu kontrollieren, gerade wenn sie dann in die Pubertät kommen und Dinge tun, die uns nicht immer gefallen. Da glaube ich, brauchen die Kinder Liebe, unsere Zuwendung und unsere Gebete, die sind ganz wichtig. Und wir müssen sie ein Stück freilassen und loslassen. Loslassen nämlich dorthin, damit sie ja sich lösen können und ihren eigenen Weg gehen können. Pubertät heißt, dein Kind braucht dich, um gegen dich zu sein. Und ihr müsst euch vorstellen, er hat mit 17,5 ein Gotteserlebnis, wo er in dieser Nacht wusste, er hat einen Vater im Himmel, der ihn liebt. Und es ist ja Wahrheit, da gibt's da oben jemand, der uns alle liebt, jeden von uns. Gott hat keine Lieblingskinder, wir sind alle Lieblinge bei ihm und wir werden alle 100% geliebt. Und diese Liebe hat ihn getroffen und dann hat er gesagt, Mama, ich will aus dieser Sucht raus. Wir haben einen Neurologen mit eingesetzt und er hat in einem halben Jahr, war er clean, war er frei, hat sein Abitur ein Jahr später gemacht mit 1,7. Und hat mir dann 14 Tage später verkündet, Mama, weißt du, was ich werden will? Ich möchte Pastor werden. Jetzt ist er fast fertig. Also wenn er predigt bei uns, da ist immer was los. Er hat Power ohne Ende. Und das muss ich noch dazu sagen, er wird in diesem Jahr Papa und ich werde wieder Oma. Und auch das ist wunderschön, weil, ja, und das ist meine Tochter nochmal. Sie haben nämlich jetzt auch noch eine kleine Emmy dazu bekommen vor einem Jahr. Sie ist jetzt genau ein Jahr alt und ihr glaubt nicht, wie schön das ist. Die Emmy, da sage ich immer, das ist meine Räuberprinzessin. Die hat so viel Temperament und ich glaube, sie hat da was von der Oma abgekriegt. Yeah! Freut mich sehr und weil das ist auch was Schönes, wenn man so temperamentvoll unterwegs sein kann. Da ist sie nochmal. Tschüss, macht sie immer. Und wenn ich gehe, meistens weint sie. Und da will sie mit mir gehen. Da sage ich, Emmy, ich komme wieder. Ich verspreche es dir, ich komme wieder. Sie ist eine ganz süße kleine Maus. So, da sind wir nochmal. Also es geht uns gut. Ich liebe Ehe. Und ich habe immer gesagt, Ehe, es ist die beste Form des Zusammenlebens, weil es ist von Gott her gewollt. Gott hat ja, die Ehe, die Familie gegründet und er guckt mit Augen drauf und er will die Ehen segnen, er will Familien segnen. Und deshalb, ihr Lieben, den jungen Damen sei gesagt, ja, betet für euren zukünftigen Ehemann, manipuliert und steuert da nichts, der wird kommen, weil Gott hat die Sehnsucht in unsere Herzen hineingelegt. Er will, dass wir nicht alleine sind, sondern eine Ergänzung haben, die uns entspricht. Und deswegen kann man da drin ganz getrost sein. Und ich sag euch wirklich, Ehe ist gut, weil da kommen zwei Egoisten zusammen und in der Mitte ist der Herr. Das bedeutet Ehe, so einfach ist es. So, und jetzt will ich zu dem Thema: Dein Denken bestimmt dich. Ein Thema, das muss man da mal angucken, beleuchten, weil wirklich unsere Gedanken ein Schlüssel sind in unserer Hand. Und ich sag es für mich selber auch, ich selber bin verantwortlich, welche Gedanken ich denke oder nicht denke. Ich bin verantwortlich, was ich tue, wenn ich am Abend in mein Bett steige, ja, und dann anfange, 3, 4, 5 Stunden meinen Grübeln danach zu gehen und ich grübel und bohre mich in irgendwas hinein. Ja, also ihr Lieben, das mache ich ja überhaupt nicht, ne? Ich gehe in mein Bett, dann verabschieden wir uns, kuscheln wir und dann, ich kann einschlafen, innerhalb von 1, 2 Minuten bin ich weg. Der Günther, der sagt immer, das ist unglaublich. Sowas hat er noch nicht gesehen. Sag ich, ja, ich muss schnell einschlafen, damit ich die Zeit auskosten kann, wo ich im Bett bin, weil wir brauchen ja ein paar Stunden Schlaf. Ich brauche 7 Stunden, manche brauchen 6, manche brauchen 8. Jeder muss so spüren, wie viel Stunden Schlaf brauche ich und das, was ich brauche, das gebe ich mir. Und deshalb ist es so wichtig, hinzugucken, wie ein Mensch in seiner Seele denkt. So ist er. Habt ihr das schon mal gehört? Das steht in der Bibel. Die Bibel hat immer wieder recht, ne? Sie hat die tiefsten Wahrheiten und Erkenntnisse sind da. Und der Einfluss unserer Gedanken auf unseren Körper, auf unsere Seele, ist immens, ihr Lieben. Man kann sagen, auch auf unsere Psyche unwahrscheinlich stark. Die Gedanken sind der Dreh- und Angelpunkt. Und deshalb habe ich mir gedacht, will ich dahin gehen, wo alles so anfängt in unserem Denken. Und will mit euch hineingucken und das ein bisschen anschauen. Gedanken werden dann zu Worten. Die Gedanken lösen in unserer Seele Gefühle aus und Gedanken und Gefühle werden immer dein Handeln bestimmen. Jetzt guckst du mal kurz zu deiner Nachbarin und sagst, Mensch, du schaust so gut aus. Du schaust besser aus, wie ich dich das letzte Mal in Erinnerung habe. So, und das ist richtig gut. Auch bei euch hat's geklappt. Wie fühlst du dich in diesem Moment gerade eben? Ein Lächeln kriege ich zurück von 2 Schwestern, wunderschön. Wie fühlt man sich in so einem Moment, wenn der andere sagt, ey, du schaust gut aus, viel besser, wie ich dich das letzte Mal in Erinnerung habe. Wie fühlt man sich da? Gut, ne? Super duper. Da kommt nämlich Freude in uns hervor. Ich garantiere, wenn du Gedanken über deinen Nachbarn heute denkst, ey, wie schaut die denn wieder aus? Die werden ja gedacht, ne? Die werden ja nicht gesagt. Gedanken werden erst einmal gedacht und irgendwann werden sie sichtbar. Aber ich sag euch schon, der Gedanke, den du denkst über einen anderen Menschen, da liegt schon eine echte Power drinnen. Da wird schon eine Distanz gebaut. Glaubt's mir. Und so viele Menschen, die sitzen wo drinnen, die sehen was, ja, bewerten was, beurteilen was, so wie sie es denken. Und dann reden sie noch darüber und sagen das andere. Und so kommt es, dieses Afterreden, wisst ihr, hinten rumreden. Ja, Afterreden. Und dabei ist es viel, viel schöner, wenn wir miteinander sprechen und wenn das wirklich aus dem ehrlichen, reinen Herzen kommt und dann sind wir wieder still. Ich mag es inzwischen so, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die anfangen, über jemanden zu reden, der nicht da ist, sage ich, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte nicht, dass wir über diese Person jetzt sprechen. Wenn sie hier wäre, dann können wir ein paar Dinge klären, die vielleicht ungut sind, aber nicht hinter dem Rücken after reden. Das ist einfach fatal. So, und ich möchte, dass ihr versteht heute, wie Gedanken unser Leben beeinflussen. Es ist unmöglich, dass du ein gutes Leben führen kannst, wenn du permanent negativ denkst. Das wird dir nicht gelingen. Glaubt es mir, das geht nicht. Und deshalb will ich euch ein Stück wie einschärfen, wie wichtig es ist, dass wir unsere Gedanken, die wir denken, angucken und dass wir prüfen, sind diese Gedanken im Einklang mit dem Wort Gottes? Und ich arbeite ja auch in der Seelsorge sehr viel und ich krieg das hautnah mit, wirklich. Wie so Gedankenfestungen dann gebaut sind und du hast das Gefühl, die Leute kommen nicht mehr aus diesen Festungen raus. Die sind da drinnen gefangen und ja, werden gequält und deshalb ist es so wichtig. Ich habe mir vor 2-3 Jahren das Buch von Caroline Leaf gekauft. Wer hat mein Gehirn ausgeschaltet? Und dieses Buch haben mir 2 Pastoren empfohlen, ich soll das unbedingt mal lesen. Dachte ich, na, das mache ich jetzt aber auch. Hab's dann ruckizucki durchgelesen. Caroline Leaf ist eine Hirnforscherin und sie arbeitet mit ein paar anderen Hirnforschern. Das Buch gibt's übrigens hinten. Ich habe gesagt, man soll es, ja, das ist wirklich, das Buch ist echt genial. Und habe dieses Buch gelesen und sie ist selber Mutter von 3 Töchtern. Und sie hat gigantische Dinge festgestellt. Und ich habe euch jetzt, ich will es euch ein bisschen präsentieren mit ein paar Bildern. Die Technik hier kriegt mal einen Applaus, ne? Machen wir das mal. Da sitzt ein junger Mann da hinten. Echt vielen Dank. Da fühlt sich eine Frau richtig wohl. Da kann man dann losgehen. Also ihr Lieben, du kannst deine Lebensumstände nicht kontrollieren, aber du entscheidest, wie du darauf reagierst. Du selber entscheidest, wie du auf deine Lebensumstände reagierst. Und jetzt der Merksatz, jede Reaktion beginnt mit einem Gedanken. Jede Reaktion beginnt mit einem Gedanken und jetzt hast du es noch in der Hand, mit welchem? Ja, weil Gedanken so unterschiedlich sein können. Schaut euch mal das an. Das ist der Spruch aus Sprüche 23,7. Sie schaut sich im Spiegel an, diese liebe kleine Miezekatze, und schaut mal, wer sie denkt, wer sie ist. Ne? Sie ist der mächtige Löwe. Und es stellt es sehr, sehr gut dar, dass wir das verstehen, wie ich innerlich denke. Das hat eine Auswirkung nach außen. So, und das ist jetzt was sehr, sehr Interessantes. Wenn du einen Gedanken hast, verändert dieser Gedanke effektiv dein Gehirn und auch deinen Körper. Und zwar entweder zum Guten oder zum Schlechten. Leute, habt ihr das gehört? Jeder Gedanke macht etwas mit dir. Er verändert etwas in dir drinnen. Und diese Caroline Leaf, die haben rausgefunden mit noch 2 Hirnforschern, dass 75-98% aller körperlichen, seelischen und mentalen Krankheiten sich auf ein toxisches Gedankenleben zurückzuführen sind. Toxisches Gedankenleben heißt ein vergiftetes. Toxische Gedanken sind giftige Gedanken. Und ihr wisst, Gift, was es für eine Auswirkung hat. Mit Gift kann ich töten, umbringen, alles zerstören. Und wenn ich sage, so viel Macht und Kraft liegt in mir selber, dann ist es doch wichtig, dass wir sagen, da packen wir zu und wollen hineingehen. Das ist die Dr. Caroline Leaf. Sie zeigt als Wissenschaftlerin auf und bestätigt, dass die Bibel recht hat. Das finde ich so richtig genial. Durch die Erkenntnisse der Wissenschaft kann man sehen, wie groß Gott ist. Ist das nicht mal eine gute Aussage, dass Wissenschaftler sagen, wir erkennen, wie groß ist dieser Gott, wie wunderbar hat er dich gemacht, einzigartig und genial. Und wir können sagen, dein Gehirn, das erzeugt an einem Tag mehr Energie als alle Handys auf der Welt. Leute, das lasst euch mal einen kurzen Moment durch den Kopf gehen. Man kann es nicht glauben, wie viel Energie durch unser Denken im Gehirn ausgelöst wird, wie mehr Handys verbrauchen auf dieser Erde. Ist das nicht der Hammer? Also das ist, man kann es fast gar nicht fassen, aber es ist so. So, und jetzt müssen wir hingucken. Die Gedanken, das sind elektrische Impulse oder man könnte auch sagen chemische Substanzen und Nervenzellen. Und wenn man in ein Gehirn reinguckt, haben die Form eines Baumes und der hat Äste dran. Und hier seht ihr mal so ein paar Ästchen und Bäumchen da in unserem Gehirn drinnen. Und dein Denken verändert dein Gehirn und nicht umgekehrt. Habt ihr das gehört? Mit deinen Gedanken veränderst du diese Verästelungen und nicht umgekehrt. Das ist die Wahrheit. Hier seht ihr diesen, wo dieser Impuls durch diesen Stamm hindurchgeht in die Äste. So kann es auch ausschauen, wie diese elektrischen Impulse weitergegeben werden. Unglaublich, ne? Das können heute die Mediziner durch das MRD sehen. Ja? CD, genau, CD, das ist richtig. Wenn du in die Röhre geschoben wirst und kriegst das vom Gehirn mal gemacht, ich habe es schon mal erlebt, ist ganz, ganz wichtig. Und weiter. So, da sehen wir jetzt, wie unser Gehirn funktioniert. Ihr seht einen grünen Baum, alles ist da drinnen gesund. Wenn du Gedanken denkst, zum Beispiel die Angst erzeugen, werden mehr als 1400 physische und chemische Reaktionen im Körper ausgelöst. Und mehr als 30 verschiedene Hormone und Neurotransmitter freigesetzt, die ja durch unseren ganzen Körper hindurchfließen. Und hier haben wir jetzt gesunde Äste. Das ist ein Gehirn, das kann man wirklich dann auf dem CD sehen, kann erkannt werden. Und die Gehirnwissenschaft sagt, dass wenn wir auf Liebe hin gebolt sind und Angstverhalten gelernt haben, können wir das eigentlich überwinden. Das, worüber du am meisten nachdenkst, das wächst. Okay? Ganz einfach eigentlich, ne? Das, worüber du am meisten nachdenkst, wächst. Je mehr du einen Gedanken denkst, umso mehr verfestigt er sich. Okay? Gedanken verfestigen sich und dann bilden sie diese Äste. Und wenn du einen Gedanken veränderst, ja, du sagst, Mensch, dieser Gedanke gefällt mir nicht mehr, da höre ich jetzt auf, dann kannst du sogar in deinem Gehirn ungesunde Äste zum Abbrechen bringen und neue und gesunde Äste bilden sich. Leute, man kann heute mit CD alles zeigen. Jetzt müsste man einen Mediziner da haben, jeder geht mal schnell durch die Röhre und dann gucken wir, ob du viele toxische Gedanken denkst oder gesunde Gedanken. Kann man wirklich sehen, weil die Gehirnsubstanz sich verändert. Und das ist es. Hier habt ihr jetzt mal in der Gehirnmasse, da sehen wir diese ganzen Verästelungen und es sieht alles richtig gut aus. Und so sieht's dann aus, wenn Äste absterben. Und hier könnt ihr sehen, dann im CD, seht ihr den schwarzen großen Punkt? Da haben wir lauter toxische Äste. Da stirbt im Gehirn etwas ab. Toxische Gedanken, vergiftete Gedanken führen zu Stress. Oh, den Stress, das kennen wir doch auch, ne? Und wenn dieser Stress zu chronischem, übermäßigem Stress wird, dann verliert dein Gehirn Zellen. Es wird kleiner, es wird verhindert, dass gute Gedächtnisinhalte gebildet werden können. Man hat herausgefunden, zum Beispiel Krieg, ne? Das, eine Kriegszeit, Menschen, die Krieg erleben, die sind in einem permanenten Stress. Und das überfordert unser Denken immens. Wisst ihr, und die Ärzte wissen auch, Alzheimer und Demenz, die hat eine Ursache. Ne? Und immer Stress da oben, dann sterben die gesunden Äste einfach ab und sind nicht mehr da. So, und jetzt passt auf, es wird immer spannender. Gefühle sind an jedem Gedanken, den du formst, beteiligt. An jedem Gedanken hängen irgendwie Gefühle dran. Jede Erinnerung, ihr Lieben, ist an eine irgendwie entsprechende Emotion gekoppelt. Und wenn du toxische Gedanken auskehrst aus dir, dass du die raushaust, werden auch die toxischen Gefühle hinausgekehrt. Leute, ich sag euch was, weil über das Thema Gefühle lehre ich auch so gerne, weil das ist ja auch so was Wichtiges. Gefühle sind die Triebfedern unseres Handelns. Ich weiß nicht, heute Morgen sind wir leicht aus dem Bett, oder? Das wissen wir, kriegen heute einen schönen Vormittag geboten und ein cooles Frühstück. Wir geben mal den Mitarbeitern einen fetten Applaus, was sie da geleistet haben. Oh. Yes. Genau, wir haben was empfangen, wir geben was weiter. Versteht ihr? Aber das mit den Gefühlen, diese toxischen Gefühle, ich sag auch gerne die trennenden Gefühle. Es gibt verbindende Gefühle und es gibt trennende Gefühle. Heute in diesem Haus habe ich nur verbindende Gefühle erlebt. Ich bin von einem Arm in den nächsten gefallen und wurde umarmt und wurde mit Freude empfangen. Unglaublich schön. Das ist wie wenn du unter Drogen stehst, ne? Da hebt's dich hoch. Wirklich, Leute. Das ist was Gutes. Und schaut mal, wenn in uns drinnen Gefühle sind, trennende Gefühle, Wut, Zorn, Hass, Groll, Ärger, Neid, Eifersucht. Jetzt könnte man losfahren. Wie viele, viele trennende Gefühle gibt es? Und wenn in dir trennende Gefühle sind, wisst ihr, was dann nicht zustande kommt? Eine wunderschöne Beziehung. Die gibt's in dem Moment nicht. Weil das trennt. Das, was da in mir ist, das trennt mich zum anderen hin. Wenn ich aber in mir Achtung, Respekt, Freundlichkeit, Liebe und Güte dem anderen gegenüber zeige, dann haben wir sofort eine Brücke und wir können sofort in Beziehung treten. Stimmt das? Wirklich, ihr Lieben. Und deshalb sag ich die Verantwortung für deine Gedanken und dann natürlich auch die Gefühle, die an den Gedanken hängen, die hast du selber. So, und ich möchte jetzt sagen, du bist kein Opfer deiner Gedanken. Okay, das bist du nicht. Merkt euch diesen Satz. Du bestimmst, was du denkst. Du bist kein Opfer deiner Gedanken. Du bestimmst, was du denkst. Denn mit deinem Denken veränderst du sogar deine DNA. Das ist so eine DNA in unserem Erbgut, wo die Gene, wo alles drinnen steckt. Und stellt euch mal vor, auch die Gedanken können unsere DNA in uns verändern. Wenn ein Gedanke, Wenn eine Information kommt, dann ist es möglich, diesen Gedanken zu bearbeiten, denn ein Gedanke, das müssen wir uns jetzt auch gut merken, ein Gedanke ist labil und instabil und somit veränderbar. Gut merken. Gedanken sind labil, instabil und veränderbar. Cool, oder? Das ist doch eine frohmachende Botschaft, die ich euch da jetzt gebe. So, du kannst entscheiden, nicht mehr über eine Sache nachzudenken und du kannst diesen unreifen Gedanken verschwinden lassen. Die aktive Entscheidung, einen Gedanken nicht weiterzudenken, sondern ihn wegzuschicken, der liegt in deiner Hand. Oder du nimmst den Gedanken an und er wird sich in deinem Unterbewusstsein verankern. Ihr Lieben, wir alle hier haben ein Unterbewusstsein und ein Bewusstsein. Und ich liebe diesen nächsten Vergleich über alles, der Eisberg. Denn das Bewusstsein, das Bewusste, was ich jetzt, was wir heute voneinander sehen, das ist nicht mehr wie 10%. Mehr ist es nicht. Aber das Unterbewusste, das, was unter der Wasseroberfläche liegt, ist 90%. Ihr Lieben, 90% kriegt kein anderer mit. Das ist dein Unterbewusstsein und man kann wirklich sagen, das ist krass, oder? Wenn man sich das mal so anschaut, das ist wirklich krass. Man kann sagen, pro Sekunde versinken bewusste Teile deines Gehirns. Wenn man das in Bits errechnen, sind es 2000 pro Sekunde. Der unterbewusste Teil 400 Milliarden Prozesse. Und 90% in unserem Gehirn sind im unterbewussten Bereich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da Verantwortung nehmen. Ich habe eine Freundin mitgebracht von meiner Gemeinde. Andrea, ich mache das jetzt einfach mal, weil es ist ein Schätzle. Sie ist vor etwa einem Jahr zum Glauben an Jesus gekommen. Und die Andrea hat eine Geschichte hinter sich, die, oh, da weinst du fast, wenn du dazu hörst. Und mein Innerstes ist immer ganz schön bewegt und betrübt. Und am Sonntag hatten wir ein Erlebnis, unser Pastor, wir hatten Predigt zum Thema Ehe und diese Beziehung, die Ehre. Wir haben das Thema Ehre gerade. Wer hat Ehre verdient, ne? Und hat dieses Thema richtig ins Leben gerollt. Ich sag's euch, sowas von frei hat er über Sexualität gesprochen und viele haben gelacht, die jungen Leute auch. Und ich weiß, das Thema ist ein schwer ernstes Thema, weil in diesem Bereich sind viele, viele Menschen tief verletzt. Und ja, er spricht weiter mit voller Begeisterung und Freude, ne? Wie schön Sex ist, ne? Haut auf Haut und Gebet, das gehört in der Ehe. So hat er gesagt, Haut auf Haut und Gebet, das gehört in der Ehe. Wunderschön und das war so echt. Und wir haben alle gejubelt und die Andrea sprang auf, hat noch einen Satz ausgestoßen und hat den Gottesdienstraum verlassen. Und sie hat gespürt, sowas Unheiliges gehört nicht an so einem heiligen Ort. Versteht ihr? Und jetzt habe ich mit der Andrea geplaudert. Und wenn ich sehe, was die Andrea in ihrer frühen Kindheit durch Mama und Papa mitbekommen hat, dann sagt sie, das kann es nicht geben, das gibt's nicht. Versteht ihr? Wenn, und das möchte ich jetzt jedem von uns sagen, wenn dich heute, wenn dich in den nächsten Wochen irgendetwas von außen trifft, ja, manchmal, das ist wie ein Pfeil, der kommt und bohrt sich plötzlich in dein Herz und du kannst es fast nicht aushalten, dann sag ich dir, such dir einen Menschen des Vertrauens und guck dein Innerstes an. Das hat einen Zusammenhang, gell, Andrea? Und ich weiß, mein Schätzle wird frei. Und wenn die Andrea dann ganz heil ist und frei, dann kann die sich hinstellen und kann sagen, Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, ich habe so viel Verkehrtes und Falsches gesehen und erlebt und wurde geprägt. Du kannst aus einer Prägung erstmal gar nicht raus. Prägung ist das Stärkste. Das ist wie bei einer Münze, die wird reingedrückt und da ist sie drinnen. Und deshalb ist es so wichtig, wenn mich was trifft, auch wenn uns das Wort Gottes trifft, die Wahrheit, und da innen rumort's, dann gucken wir selber hin und schauen das an. Also, wir nehmen Verantwortung für unser Unterbewusstsein und für unser Bewusstsein. Und das ist wirklich wichtig, dass wir nicht einfach sagen, na ja, jetzt toben wir und da wird dann gegen andere gesprochen und wird unwahrscheinlich viel Unrecht getan und dabei ist in dir selber da was passiert, was du anschauen müsstest. Auch das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Unser Unterbewusstsein arbeitet, wenn du schläfst. Hast du das gewusst? Ja. Was macht denn dann das Unterbewusstsein im Schlaf? Es verarbeitet. Und wie macht's das? Durch Träume. Ey, die Eichacher sind gut. Yes. So ist es. Das Unterbewusstsein arbeitet im Schlaf. Da wird verarbeitet und auch durch Träume. Ich träume unwahrscheinlich viel. Ich arbeite jede Nacht irgendwas durch. Und in meinen Träumen sind immer Menschen, Menschen, Menschen. Wie könnte es anders sein? Und früh, ich habe sie immer kurzen Moment noch in Erinnerung und dann werden sie schwach und gehen wieder weg. Aber ich weiß aus tiefstem Herzen, ich habe wieder was Gutes verarbeitet. Das passt, das ist nicht schlecht. Und deshalb, ihr Lieben, ist die letzte Stunde, oh, das ist lieb. Das ist, oh ja, sonst mache ich da hier was und plötzlich falle ich um, ne? Die letzte Stunde, bevor du ins Bett gehst, hat eine unmittelbare Auswirkung auf dein Unterbewusstsein. Leute, nochmal, was machst du in der letzten Stunde, bevor du abend in dein Bettchen gehst? Jetzt möchte ich mal ein paar Stimmen hören. Sagt mir mal, was macht ihr die letzte Stunde, bevor ihr ins Bett geht? Ja. Hört mal, das ist super laut. Hier ist eine Frau, die sagt, ich lese. Weiter, was machen wir noch? Fernsehschauen? Eine Predigt anhören? Gute Gedanken zulassen? Ja. Den ERF hören, auch was Gutes, ja. Die letzte Stunde, bevor du ins Bett gehst. Leute, jetzt tut ihr alles so, wie wenn ihr schon heilig seid, ne? Aber manchmal ist es ja auch so, ne? Ich sag euch aus tiefstem Herzen, die Bibel sagt ja einen Satz, lass die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Und wir erleben Tag für Tag Dinge, die gehen uns unters Herz manchmal. Wir werden angegriffen, wir werden abgelehnt, wir werden lieblos behandelt, gibt doch das alles, ne? Und dann gibt's das manchmal sogar innerhalb der Ehe oder mit den Kindern. Ja, wer pubertierende Kinder hat, der kriegt jeden Tag ein paar coole Sätze hingesprochen. Aber hallo, jetzt schau mal, was du mit denen machst. Verstehst du? Und wie denkst du drüber nach? Und wie gehst du wieder mit dem um, was da in dein Herz hineingesprochen wurde? Und deshalb ist es so wichtig, bevor du einschläfst, vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Und sag, Herr Jesus, ich vergebe jetzt meinem Mann und den Kindern und der Freundin und wem auch immer. Ich gebe und lasse jetzt los. Und ich bitte dich, vergib du auch mir meine Reaktionen. Wisst ihr, unsere Reaktionen sind ja nicht immer aggressiv. Wir können ja auch passiv ganz schön wüten, mit Wut und was nicht allem da innerlich reagieren. Vergib du mir das auch. Und dann schlaf ich ein. Und ich sage euch, ihr werdet eine gute Nacht haben. Und in eurem Unterbewusstsein muss das nicht mehr weggeschafft werden. Das ist bearbeitet, versteht ihr? Ich hatte kürzlich mit einer älteren Frau, eine Oma, ein Gespräch. Und dann sagt diese Oma, wie ich gesagt, was machst denn du in der letzten Stunde deines Tages immer? Sagt sie, du, das kann ich dir sagen. Weißt du, ich hab's immer so gern, wenn mein Bettchen warm ist. Und mein Mann, der geht zuerst ins Bett. Und ich bin dann immer noch ein bisschen auf und dann lese ich noch was. Ich war dann immer so eine halbe Stunde. Und dann gehe ich ins Schlafzimmer und dann rutscht mein Mann in sein Bett und ich krieg das warme Bett. Und dann nehmen wir uns an den Händen, dann streichelt er meine Hand und ich streichel seine Hand und dann beten wir das Vaterunser. Und ich dachte, das ist es. Versteht ihr? Das ist es. Wie beendest du die letzte Stunde deines Tages? Das wird was an Auswirkung haben auf dein Unterbewusstsein. Das ist wirklich so. Hier einmal ein Bild, wo man sich vorstellen kann, die Praktiken der Vorstellungskraft. Wir können etwas visualisieren, uns das vorstellen, innere Bilder, tiefes Denken und reflektieren. Und auch da, ja, sind physische Veränderungen im Gehirn festzustellen, wenn man das wieder mit dem CD angucken würde. Das ist fast so, wie wenn du das tatsächlich tust. Das heißt, wenn du dir vorstellst, ich bin gerade mit meinem Schatz an einem schönen Meer und jetzt gehen wir schwimmen, weil du gerne schwimmst oder was auch immer, versteht ihr? Dann rufst du was hervor, wie wenn das schon wäre. Also auch das ist möglich, wenn wir uns innerlich gute Dinge vorstellen können. So, und wir sollen auch als Menschen begreifen, dass wir eigentlich, wenn wir Jesus in uns haben, sind wir der Sünde tot, aber wir leben für Gott. Ihr wisst, wir alle sind Sünder, ne? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Jeder von uns wird schuldig. Und immer wieder mal vor einem heiligen Gott. Also da stehe ich zu mir und da sage ich, Herr, wenn es passiert ist, vergib mir wieder gerade eben, das war gerade nicht die schöne, feine Art. Ich habe gerade mit meinen Worten vielleicht verletzt oder ich hatte jetzt einen negativen Gedanken, vergib's mir. Und Gott vergibt augenblicklich. Und wenn wir Jesus in uns haben, in unserem Herzen, wenn er dort auf dem Thron sitzt und darf unser Leben führen und regieren, dann hat die Sünde keine Macht mehr, weil Jesus Christus am Kreuz die Sünde mitgenommen hat und uns erlöst hat von der Auswirkung der Sünde. Die Sünde bringt immer den Tod hervor. Aber er, unser Herr Jesus Christus, er schenkt uns das ewige Leben. Ich habe vorhin zu einer Schwester gesagt, die ich auch sehr liebe hier, die hat mich gedrückt. Dann habe ich gesagt, Mensch, ist es schön auf dieser Erde, aber das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch, wenn wir dann unseren König Jesus, den Vater, den Heiligen Geist, wenn wir in Ewigkeit bei ihnen sind, immer Gegenwart Gottes, versteht ihr da, ist Gott immer mit uns und er wird mit uns große Dinge tun. Das tausendjährige Reich, das wird gewaltig, sage ich euch. Ich freue mich schon. Wir werden dann eingesetzt mit unseren Gaben und Fähigkeiten, die wir jetzt schon hier leben. So einfach ist es und drum lasst zu. Aber für Gott leben wir hier in Christus Jesus. Und jetzt ist es so wichtig, wenn du in der Gefahr stehst, und das weiß ich, jeder hier steht in der Gefahr, so zu denken. Ich bin ein Versager. Ach, ich schaue überhaupt nicht gut aus. Ja, meine Schwester, die ist wieder so schick, heute angezogen und gekleidet. Und ich schaffe das sowieso nicht. Versteht ihr? Diese Gedanken, wo wir uns selber so klein machen, wo wir selber negativ über uns denken. Leute, da zerstören wir was in uns. Wir tun das selber. Da müssten wir immer vom Kreuz her gucken, weil Jesus Christus hat die Sünde überwunden. Und deswegen werden auch diese Gedankenfestungen zerreißen und du wirst eine Überwinderin werden. Du wirst frei. Glaubt's mir wirklich. Ich sag, jeder Mensch kann von seiner Selbstablehnung, seiner Selbstverachtung, seinem Minderwert, ach, was gibt's da alles, kann er frei werden, wenn er sagt, Herr, vergib mir das. Ich gehe so schlecht mit mir um. Ja, für alle anderen habe ich immer noch ein paar gute Worte und du noch was Gutes. Aber ich mich vergesse ich total. Und dass ihr damit aufhört, weil dann wird der Herr uns freisetzen und es ist es, er wird die Gedankenfestungen überwinden. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Das steht in 2. Korinther 4. Ich finde diesen Vers so schön. Das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare bleibt ewiglich. Schaut mal, ich sehe euch jetzt sichtbar, alle hier. Ich sehe euch, denke ich, ein fantastisches Bild. Der Raum ist voll mit Generationen. Wir haben hier mindestens 4 Generationen, wisst ihr das? Und wir haben einen Frieden hier, Lob und Dank, weil Gott ist ein Gott der Generationen. Und er will Generationen sehen. Die junge Generation ist spitzenmäßig, die braucht man. Die sind voller Leidenschaft, Power und Kraft. Und wir, die wir älter sind, da zähle ich mich inzwischen auch dazu, weil ich merke es, ich habe nicht mehr die Power, wie sie meine Kinder haben. Das geht mir jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Und dann sage ich, könnt ihr machen, ich stehe hinter euch. Ich bin da, ich bete für euch, ich heb die heiligen Hände hoch, geht voran. Und ich mache nicht mehr alle Dinge mit, weil ich es gar nicht durchschnaufen kann. Versteht ihr? Und deshalb brauchen wir uns aber. Und manchmal ist es so wichtig, dass die Väter und Mütter, die geistlichen Mütter, dass wir unseren Mund auftun und erzählen von dem, was gut ist, der jüngeren Generation. Und wenn sie uns natürlich die Erlaubnis geben und sie kommen und fragen, ist es doch richtig genial, oder? Und wir verbinden uns in einem Miteinander. Und dann werden wir, ja, weil wir das Sichtbare jetzt erst haben, wir werden dann in der Ewigkeit das Unsichtbare alles sehen. Und ich sag immer, die Brücke vom Sichtbaren zum Unsichtbaren ist für mich der Glaube. Ich glaube dem, was die Bibel sagt, was sein Wort mir sagt. Ich glaube an ein Leben in Ewigkeit mit einem wundervollen, liebenden Gott, der sich freut auf jeden von uns, wenn wir dann ankommen, wenn wir hier diese Erde verlassen. Das ist wirklich so. Der Blick zu Jesus hin, das ist nur ein Bild. Ich glaube, Jesus ist viel, 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 viel schöner. Glaubt's mir. Oh. Ja, das ist so. So, und jetzt brauche ich ein paar Bilder, ein paar Worte Gottes für euch noch. Wir wollen ja frei werden von dem falschen Denken. Und hier ist der 2. Korinther 10, 4 und 6. Man kann ihn schlecht lesen auf dieser gelben Leinwand. Aber ich bitte euch, schreibt ihn euch auf. 2. Korinther 4, 10, 4 bis 6. Ja, mach mal runter, das ist eine gute Idee. Die Waffen Gottes sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alle menschliches Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus. Wisst ihr, den Vers, den kann man sehr leicht lesen. Ich glaube auch, wir überlesen ihn oft. Auswendig lernen ist das Allerbeste. Und dann ist es ja so, wir müssen ihn anwenden. Wisst ihr, wenn da das Wort Gottes uns sagt, Gedankenfestungen. Ihr wisst, was Festungen sind. Wenn nicht, kommt ihr alle mal nach Nürnberg. Da haben wir eine schöne Festung, eine schöne Burg. Dann kann man sich sowas mal angucken. Da steht wirklich was fest. Und trotzdem können Gedankenfestungen eingerissen werden. Und parallel daneben haben wir im Römer 12, Vers 2. Und den kennen viele von uns, die wir schon deswegen sind mit Jesus länger. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Hört ihr das? Lernt in einer neuen Weise zu denken, ändert euch durch Erneuerung eures Denkens. Der Paulus hat gewusst, Er war auch Seelsorger. Er hat gewusst, wenn dein Denken erneuert wird, wird dein ganzes Wesen sich verändern. Und ich habe für mich persönlich, ich habe gesagt, ich möchte auf meinem Weg des Lebens Jesus ähnlicher werden. Und ich habe jeden Tag Möglichkeiten, das zu testen, zu sehen und zu gucken, ob ich auf diesem Weg bin, ihm ähnlicher zu werden. Und es sind dann immer in den Situationen, wo es schwierig wird, wisst ihr? Wo es gar nicht einfach ist, wo es da innen drinnen tobt. Und wie reagiere ich jetzt? Reagiere ich aus dem Fleisch oder sage ich, no, jetzt warte ich erstmal, sage Jesus, jetzt brauche ich dich und deine Hilfe. Und ich rede mit meinem Gott und dann komme ich zu dem Punkt, wo ich erkenne, ja, da ist aber auch ein Anteil, ein kleiner noch von mir. Ja, ich möchte jetzt im Recht vielleicht sein oder ich möchte gehört werden oder was auch immer. Und dann sage ich, nein, ich will, dass mein Denken neu wird. Dass ich die Gedanken Gottes denke und nicht mehr meine. Leute, die Gedanken Gottes sind so viel anders wie unsere Gedanken. Jesaja 55, den müsst ihr euch aufschreiben, da steht's nämlich drin, wo Gott sagt, meine Gedanken, das sind nicht eure Gedanken. Und meine Wege, das sind auch nicht eure Wege. So viel der Himmel höher ist, sind meine Gedanken viel, viel höher. Jesaja 55, 8, ein cooles Wort. Wisst ihr, unser Gott sagt, was den Menschen unmöglich ist, ist mir möglich. Hallo? Und dann sagst du, nee, das ist mir nicht möglich. Doch, mit Gott ist dir alles möglich. Versteht ihr das? Gott denkt ja ganz, ganz anders wie wir. Er sagt an einer anderen Stelle, setze dein Vertrauen ungeteilt auf mich, dann werde ich dir den Weg zeigen. Wisst ihr, wie oft hörst du Menschen, ich verstehe das alles nicht. Hallo, er zeigt, er führt, er leitet dich und bringt dich weiter. Er schenkt dir Fähigkeiten, die du brauchst. Die gibt er dir. Er gibt dir alles, alles, was du brauchst. Und wie oft sagt man, oh, ich bin ein Mangelwesen, ne? Und wir sehen nur das, was fehlt. Und Gott sagt, ich gebe dir, was du brauchst. Sag doch was, sprich doch mit mir. Er sagt auch, wirf deine Sorgen auf mich. Ich sorge mich für dich. Wisst ihr das? Wir sollen die Sorgen an nicht festhalten. Wir geben sie ab. Und er sagt, das habe ich selber erlebt, niemals werde ich dich im Stich lassen. In dieser Welt wirst du von vielen Menschen im Stich gelassen. Aber Gott wird dich nicht im Stich lassen und er wird dich auch nicht verlassen. Er wird immer bei dir sein. So, deshalb das Denken erneuern. Und Philipper 4, 8. Ihr seht, das Neue Testament ist voll von guten Worten. Denkt über das nach, meine Schwestern, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte, das Bewunderungswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Das ist doch auch ein aktives Auffordern. Richtet eure Gedanken aus, richtet sie aus auf ja das, was gut ist, was rein ist, was wahr ist. Und dann verändert sich was wirklich. Dann kommen wir los von dem, was uns so quält. Die Caroline Leaf hat in ihrem Buch dann Folgendes herausgefunden. Sie schreibt, sie sagt, 21 Tage brauchst du, um einen toxischen Gedanken loszuwerden. 21 Tage. Leute, wenn du ins Fitnessstudio gehst, musst du mindestens 21 Tage durchhalten, dann läuft's alleine. Wer hat es schon erlebt? Schaut mal, da junge Mädels zeigen uns die Hand. Das nennt man Training und alle, die trainiert sind, die wissen, was Training bedeutet, heißt eigentlich nichts mehr wie durchhalten. Und das möchte ich euch heute sagen. Haltet mal durch einen negativen, einen toxischen, einen vergifteten Gedanken loszubekommen. 21 Tage musst du das reflektieren, überdenken, dann natürlich loslassen und parallel daneben den neuen Gedanken denken. So schaut das aus. Oben seht ihr den vergifteten Gedanken, das abgestorbene Ästchen da in deinem Kopf. Und da ist er noch da. Und am 21. Tag, da wird er verschwindend klein und irgendwann bricht's ab und es ist weg. Parallel dagegen kommt der Gedanke, der gut ist, der dich erquickt, der dich auferbaut, der dein Leben schöner macht. Und dieses Fünf-Schritte-Programm, ihr kriegt nachher von mir eine Kopie, weil ich immer denke, das ist gut, wenn man was umsetzt. Das kann ich natürlich nicht für euch, das müsst ihr selber. Und wenn ihr dann sagt, ja, da will ich echt hineingehen und will das leben. Und dann werdet ihr einfach vorwärts kommen. Alles, was wir tun und sagen, das möchte ich nochmal zusammenfassen, fängt mit einem Gedanken an. Wirklich alles. Und du wirst nur neu werden und erneuert werden, wenn du dein Denken veränderst. Und was ich sehr, sehr interessant finde, und da müsst ihr euch jetzt mal noch einen kurzen Moment mit mir hinhören. Man hat in der Hirnforschung Folgendes herausgefunden. Wenn du betest, verändert sich in deinem Gehirn auch was. Wow. Ich liebe ja Gebet, ne, über alles, weil ich sage, das ist für mich das Gespräch mit meinem Gott. Ich kann mit ihm in Verbindung kommen. Ich selber kann in Beziehung mit ihm leben und ich kann dann sogar durch Gebet eintreten für Menschen, die ich lieb habe, die in Not sind und kann das, was im Himmel alles schon vorbereitet ist, runter auf die Erde holen, durch Gebet. Also Gebet ist eine wirklich starke Sache der Beziehung von mir zu Gott hin und dann natürlich auch von Gott hier runter. Und diese Hirnforscher haben nichts Besseres sich ausgedacht. Die haben Pastoren genommen, eine Nonne, die 100 Jahre alt ist, und haben die ins CD reingeschoben und haben mal geguckt, was kommt denn dabei raus. Und dann haben die gesehen, dass diese 100-jährige Schwester, diese Nonne, ein frisches Gehirn hatte. Cool. Also das finde ich so wundervoll. Versteht ihr? Weil die viel gebetet hat. Und im Gebet kannst du ja auch loslassen. Kannst du denen vergeben, kannst sie freilassen, die dir wehgetan haben. Und dann bist du frei, um weiterzugehen. Und dann haben sie die Männer, die es reingeschoben haben, also das finde ich so cool, das war nämlich dann der Herr Newberg, das ist auch ein Hirnforscher, der hat den Pastoren gesagt, sie sollen in Sprachen beten. Wer von euch hatte Sprachengebet? Ja, sind nicht viele. Okay, da sage ich kurz was dazu, weil wir stehen vor Pfingsten, da muss man das eigentlich wissen. An Pfingsten, als Jesus diese Erde verlassen hat, er war gestorben, er ist auferstanden. Er war noch 40 Tage bei seinen Freunden und dann hat er gesagt, ihr Lieben, ich muss jetzt gehen. Weil wenn ich nicht gehe, kann ich euch den Heiligen Geist nicht senden. Also ich gehe und er ist gegangen, aufgefahren in den, er sitzt zur Rechten Gottes des Vaters, von dort wird er kommen. Wir warten auf sein zweites Kommen in Macht und Herrlichkeit. Aber Jesus hat es versprochen, er hat dann den Heiligen Geist geschickt auf diese Erde und ihr wisst, Pfingsten in Jerusalem, da wäre ich gerne dabei gewesen. Oh. Da waren viele, viele Menschen und die wurden alle mit der Kraft des Heiligen Geistes berührt. Und auf ihren Köpfen hat man wie Feuerzungen gesehen, aber die sind nicht verbrannt und das war nicht heiß. Aber die haben plötzlich in einer anderen Sprache gesprochen. So ähnlich wie in Babel bei der Sprachverwirrung, haben die jetzt alle in irgendeiner Sprache gesprochen, die sie nicht mehr untereinander verstanden haben. Und diese Sprache des Heiligen Geistes, wir haben das im 1. Korinther 12,
ja, das, wo das Wort Gottes auch sagt, Gott will, dass wir in diesen Sprachen beten, zu Gott beten, dass wir das empfangen und dass wir dieses Sprachengebet einsetzen. Weil dieses Sprachengebet bewirkt was. Ihr müsst euch vorstellen, die zwei Pastoren, die da in der Röhre waren, die haben gebetet, haben losgelegt. Keiner hat sie verstanden, aber Gott hat sie verstanden. Das Sprachengebet ist ein Gebet, das direkt zum Himmel steigt. Das kann keiner wegnehmen, kann der Teufel nicht einhören. Es geht direkt zum Himmel. Und man hat dieses CD gemacht und hat festgestellt, dass 30 bis 48, 45% Energie im Körper freigesetzt wird. Ganz erstaunlich. Diese Stoffe, die da freigesetzt werden, werden in dein Immunsystem hineingeleitet. Ist das nicht verrückt? Und das hat auf dem Körper eine erfrischende und erquickende Auswirkung. Ich wusste das ja schon lang, dass das Sprachengebet mich auferbaut, ja, und ich habe das auch immer gespürt, weil wenn ich unterwegs bin, die Andrea hat's heute auch gemerkt, wenn ich fahre, dann bete ich oft in Sprachen, weil ich nicht immer Worte habe, die ich formulieren kann, aber dann bete ich in Sprachen und das bollert da aus mir raus und das baut mich auf, das erquickt mich. Und jetzt haben das Hirnforscher nachgewiesen, dass im Körper wirklich chemische Stoffe freigesetzt werden, die den Körper erquicken. Möchtest du Erquickung? Möchtest du ein starkes Immunsystem? Aber hallo, dann fang an, in Sprachen zu beten. Dann sollte man sich wirklich ausstrecken nach dieser Sprache, damit man die empfangen kann. Und ich habe mir gedacht, das mache ich immer gerne so, wenn man jetzt dann wieder nach so einem Vormittag geht, du kannst dir ja nicht alles merken. Du hast ein paar Dinge, die hältst du fest und anderes verlierst du wieder. Stimmt das? Das stimmt, das ist so, leider. Und damit ihr das nicht verliert, habe ich euch ein paar Kopien gemacht. Und ich habe aus dem Buch von der Caroline Leaf so die wichtigen Aussagen zusammengezogen, ein bisschen was zusammengebunden, diese Erkenntnisse zusammengeschweißt und gebe euch ein Blatt mit den Grundlagen aus der Hirnforschung, dass du das für dich wirklich im Herzen behältst, dass du sagst, also dieses Blatt, das muss ich jetzt echt studieren, rauf und runter lesen, auswendig lernen. Wenn ich es dann kann, hängst du es in deine Toilette an der Wand. Weil da musst du dich ja jeden Tag mal wieder hinbegeben und dann kannst du wieder den ein oder anderen Satz lesen. Das mache ich zu Hause bei mir. Das ist eine ganz coole Sache, sage ich euch. Und ich habe dann, wenn ich Seelsorgegespräche habe, müssen ja die Leute irgendwann auf die Toilette, da verschwinden die und dann kommen die nicht mehr. Denke ich mir, was sind sie denn? Und da habe ich aber dann vergessen, dass ich gute Blätter an der Wand habe und ich mache mir dann meinen Kaffee. Und sie lesen und dann kommen sie raus und dann wollen sie immer was zum Schreiben und ein Blatt Papier. Dann sage ich, was möchten Sie denn gerne? Und dann hole ich meinen Ordner aus dem Schrank raus, weil da habe ich alles kopiert. Versteht ihr? Wir müssen uns wichtige Dinge an einem Platz positionieren, wo wir wieder drauf gucken, wo wir es wieder sehen, damit es vertieft wird. Und man weiß das auch aus der... Ja, das sind die Erforschungen der Wissenschaft, ne? Du musst eine Sache mindestens 7-mal hören, bis es dein eigen wird, bis es bei dir bleibt. 7-mal. Auf ganz unterschiedlichste Weise. Und dann sagst du, warum hat mir denn das keiner früher gesagt? Aber jetzt hast du es das 7. Mal gehört und jetzt kannst du es behalten und kannst es dann umsetzen. Versteht ihr? Und deshalb habe ich gedacht, kriegt ihr einfach ein paar Blätter mit und das finde ich eine gute Sache und dann könnt ihr das umsetzen und könnt wirklich darin leben, dass ihr sagt, ich nehme Verantwortung für mein Denken. Jetzt mache ich's. Ich bin eine Freche, aber ich darf das, weil ich hier oben bin. Ne? Ich möchte jetzt mal von euch wissen, wer von euch möchte Verantwortung über sein Denken nehmen? Wer? Super cool. Wisst ihr, der Papa im Himmel, der schaut freudig auf uns runter. der sagt, jetzt haben es meine Mädels in Aichach verstanden. Yes. Ja, ich nehme Verantwortung für mein Denken und lass die Gedanken nicht einfach laufen, wo sie hinwollen. Manche hier von uns, das sind die Ordnungstypen, die neigen zum Grübeln. Ja, ich habe auch eigentlich hohe Ordnungsanteile, aber ich habe mehr Freiheit und darum gleicht sich's ein bisschen aus. Und ich habe für mich gesagt, schaut mal, wenn ich am Tag 3 Seelsorgegespräche habe und die arbeite ich nachts durch, dann wird's früh morgens, bis ich fertig bin, ne? Und dann wache ich auf und dann kann ich mein Tagewerk, das vor mir steht, eigentlich nicht meistern, weil ich habe meine Zeit verplempert. Ich habe in der Nacht da gegrübelt. Und diese Verantwortung müssen die Menschen hier unter uns nehmen, die solche Ordnungstypen sind. Es ist eine unheimlich schöne Gabe, wenn du so in deinen Strukturen, in deinem Rahmen läufst und es liebst, Beständigkeit und all diese Dinge. Aber du musst genauso Verantwortung für dein Denken nehmen. Und ich sag immer gerne, das Bett ist zum Schlafen da, nicht zum Arbeiten. Gearbeitet wird am Tag und in der Nacht wird geschlafen. Da wollen wir zur Ruhe kommen. So, ich schlage jetzt vor, ich bete noch mit euch. Wir machen alle mal unsere Augen zu. Einfach nochmal stille werden vor unserem guten Gott. Jesus, wir sagen dir von Herzen Danke. Danke jetzt für diese wundervolle Zeit. Wir haben dein Wort gehört. Wir sagen Danke, dass du selber der Gott bist, der uns Hilfe ist und der uns sagt, wie wir mit unserem Denken umgehen sollen. Der sagt, verändert euer Denken. Denkt nicht mehr so, wie die Welt denkt. Richtet euch aus auf mich. Und Vater, das wollen wir jetzt tun. Wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du uns hier siehst. Wir sagen dir Danke, dass du uns lieb hast und dass dir hier jede Frau, jedes Kind, jeder Mann wichtig ist, wertvoll. Und dass du deine Liebe uns schenkst und uns gibst. Und wir wollen dir Danke sagen, Herr, dass du uns heute gezeigt hast, dass wir selber die Verantwortung für unser Denken übernehmen. Und ich möchte Momente Stille lassen, wo ihr jetzt vor dem Herrn das einfach aussprechen dürft, dass ihr jetzt sagt, ich nehme Verantwortung über das, was ich denke am Tag und auch wenn ich am Abend in mein Bett steige, ich nehme eine Verantwortung und ich höre auf, toxische Gedanken immer wieder neu anfangen zu denken. Und ich möchte Gedanken denken, die du, Herr, über mich denkst. Und ich möchte, dass du das jetzt in der Stille vor Gott ausdrückst. Und Heiliger Geist, ich möchte dich jetzt auch bitten für jeden von uns, dass du kommst und dass du uns mit der Kraft vom Himmel berührst. Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich wirklich jeden Tag neu. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du jedem von uns zur Seite stehst und uns hilfst. Dass wir das umsetzen können, jetzt diese Verantwortung zu nehmen für unser Denken. Und dass wir genau wissen, wenn Gedanken toxisch sind und wir legen sie los, weg, zu dir, Herr, hin. Wir geben sie ab. Und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, uns zur Seite stehst. Dass du der Geist bist, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und Jesus, ich möchte diese wundervollen Frauen hier, die du alle siehst, die du kennst, die du liebst, ich möchte sie segnen. Ich möchte sagen, dein Segen, Herr, macht sie reich, macht sie glücklich, erfüllt sie von innen nach außen. Und ich segne euch jetzt mit der Freude an unserem Herrn, an unserem Gott. Ich segne euch mit dem Frieden, mit dem Shalom, der von unserem Herrn und unserem Gott kommt. Und ich segne euch mit Gedanken, die der Himmel über euch denkt, dass ihr in jeder Situation hinhorcht und hört, wie denkt Gott darüber. Und dass ihr diese Gedanken Gottes über alles schätzt und liebt. So geht hin in der Freude und im Frieden unseres Herrn. Amen. Amen.